Moin zu einer neuen Staffel von unserem Podcast Friday, dem Podcast der Volksbank Jade Weser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einer kleinen Pause starten wir heute in eine neue Staffel und ich glaube, zum Auftakt haben wir einen richtig guten Gast. Viele kennen ihn als Arzt, Wissenschaftsjournalisten, Bestsellerautor, Moderator, Gründer der Stiftung Gesunde Erde und Gesunde Menschen. Bevor er heute Abend bei unserer Vertreterversammlung hier in Varel auf der Bühne steht, freue ich mich auf ein persönliches Gespräch mit Dr. Eckert von Hirschhausen. Und für euch haben wir heute noch etwas Besonderes. Im Anschluss an unser kleines Gespräch hört ihr exklusiv die Aufzeichnung seines Vortrages hier bei uns auf der Vertreterversammlung. Eckert, du bist mit deinem Beruf schon an ganz, ganz vielen Orten unterwegs gewesen. Heute bist du hier bei uns an der Nordseeküste angekommen. Was verbindest du persönlich dann mit der Nordsee? Gibt es da Verbindungen?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, hier wieder mal herzukommen. Ich war als Kind ganz oft auf den Inseln, hatte Verwandtschaft auf Langeoog, wo wir viel waren und auch verwandt in Rüstede und so weiter. Also diese Landstrich ist mir vertraut und ich mag es auch, wenn man in die Ferne schauen kann. Ich liebe es, aufs Meer zu schauen und habe darüber auch schon ein Lied geschrieben. Auf diesen französischen Chanson La Mer habe ich mal Mensch Meer ein Lied gemacht. Und ja, das ist so Teil meines Erholens auch in den Landschaften. Dann ich habe die letzten Meter hier zu Fuß gemacht, auch immer Fotos zu machen und mir, es gibt ja diese alte indianische Geschichte, wenn man mit dem Zug fährt, muss man dann erstmal warten, bis die Seele ankommt, hinterher, das ist heute bei den aktuellen Zugverspätungen nicht mehr ganz so aktuell, diese Geschichte, aber ich brauche immer so einen Moment, um zu spüren, aha, das ist jetzt ein anderer Schnack, eben hier im Hotel dann auch mit Moin begrüßt zu werden, das mag ich.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du bist heute mit der Bahn angereist und ganz ehrlich, also wir haben schon im Vorfeld uns gedacht, ob das pünktlich hier klappt mit dem Gespräch, also wir alle wissen ja, wie es dann mal ist, wenn man mal dienstlich oder privat mit dem Zug unterwegs ist und musstest du heute auch zittern oder hat es dann am Ende doch gepasst für dich heute?
Ich bin Bahncard 100 Inhaber und deswegen schon mit ziemlich vielen absurden Situationen konfrontiert gewesen, deswegen kenne ich aber auch so ein paar Tricks und Kniffe, wie man dann auch innerhalb dieser App die Sachen so kombiniert, dass man noch eine Chance hat, anzukommen. Heute hat es geklappt. Vor zwei Tagen war diese große technische Panne. Mhm. Und da habe ich auch wieder gedacht, und ich glaube, das wird auch ein Teil von meinem Vortrag heute. Wir haben uns irgendwie einfach sehr, sehr gewöhnt daran, dass viele Sachen einfach funktionieren. Und dafür waren wir Deutschen auch immer weltweit anerkannt, wir sind die Pünktlichen, wir sind die Ordentlichen, wir sind die, die das geregelt kriegen. Und ich glaube, das Lebensgefühl, aber das könnte ich dich auch einmal fragen. Also ich bin groß geworden ich bin Jahrgang 67, mit diesem Nachkriegsgefühl immer noch, das Schlimmste liegt hinter uns. Und deine Generation hat jetzt plötzlich lauter Krisenerfahrungen die letzten Jahre, die ich nicht hatte zwischen 15 und 30. Ja? Und das erlebe ich ja. Ich habe als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und beschäftige mich viel so mit mentaler Gesundheit. Das sind alles so Erlebnisse, wo deine Zuversicht oder dein ach, wird schon klappen, irgendwie so einen kleinen Knacks kriegt. Wie erlebst du das? Hast du auch so das Gefühl, irgendwie die Menge an Krisen, mit denen man irgendwie gerade zu tun hat, die häuft sich,
also du wirst es nicht glauben, aber auf dem Weg hierher habe ich mit einem Bekannten und Geschäftspartner ein langes Telefonat geführt und wir haben genau über das Thema witzigerweise gesprochen. Also ich bin Baujahr 89, ich bin in den 90ern und in den 2000ern groß geworden. Ja. Das war eigentlich eine Zeit von absoluter Zuversicht in meinen Augen und gerade das Millennium, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir es gefeiert haben und die 2000er, das war eigentlich eine total unbeschwerte Zeit für mich im Teenageralter, also jeder Teenager kennt es ja, also irgendwie die Welt liegt vor den Füßen und man kann irgendwie alles erreichen und ich glaube, der sehr große Knacks kam irgendwann so 2021, 2020, die Pandemie, die hat vieles gemacht, gesellschaftlich vor allem. Also dann kam der Krieg der Angriffskrieg in der Ukraine. Und tatsächlich ist es so. Also dieses eigene Empfinden auch so. Also ich bin auch Papa von zwei Kindern. Und man muss sich, glaube ich, irgendwie, also mir fällt es manchmal auch schwer, diese Zuversicht jeden Tag doch aufs Neue zu zeigen und auch an die Kinder weiterzugeben. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe auch das Gefühl, wir sind in so einer Zeit aktuell so, da kannst du nur von Tag zu Tag gucken. Manchmal muss man auch, glaube ich, gewisse Dinge vielleicht auch ausblenden, auch wenn es einem schwer fällt, und versuchen wirklich ein gutes Vorbild seinen Kindern auch zu sein und denen, auch den jungen Leuten, mit denen man vielleicht täglich auch zusammenarbeitet, auch im Job, im Team. Ne? Also ich kann das irgendwie schon in einer gewissen Art und Weise unterschreiben, ja.
Ja, weil ich sehe auch die Geburtenzahlen, wie die runtergehen. Und
wir haben alles getan.
Ja, also, an dir liegt es nicht. Und ich wünsche dir auch viel, viel Quality Time mit deinen Kindern und dieses Gefühl, man entdeckt die Welt über die Neugier der Kinder wieder neu. Ich habe schon diese Sorge, die Menge an jungen Menschen, die sich gar nicht mehr vorstellen können, Kinder zu bekommen, die nimmt zu. Und da denke ich, meine Güte, das ist so eine, also was muss mit einer Art passieren, dass sie sagen, auf die Generativität, auf das Fortpflanzen verzichtet? Und das ist ein Stresssymptom. Dazu kommen eine Menge auch medizinische und Umweltgeschichten. Und ich merke das so in meiner Arbeit. Ich habe ja zwei Stiftungen gegründet. Einmal Humor auf Teilen, das war so mit den Clowns im Krankenhaus. Und jetzt mit Gesunde Erde, gesunden Menschen, auch das Thema von meinem Vortrag. Ist mir immer klarer geworden, wie unsere persönliche Befindlichkeit und konkret auch die Gesundheit viel stärker von den Dingen um uns herum abhängt, als nur an deiner eigenen Performance, an deiner Longevity, an deinem Optimieren, an allem, was deine Uhr dir sagt, hast dich schon genug bewegt.
Ja, oder so. Es ist es ja auch. Also wir sind ja heute alle voll aufs Optimum optimiert. Das Smartphone spricht mit dir, die Uhr, die Fitnessarmbänder, die Ringe. Gut, das ist jetzt keiner, aber also es ist ja nun mal, und das wird ja noch weitergehen. Also.
Ja, und ich glaube, das ist gleichzeitig die Zeit, wieder zu entdecken, was kann ein Blick aufs Meer, was kann ein Blick auf so eine Kuh, an der wir vorbeigefahren sind, die macht sich viele, viele Probleme nicht. Also die Gelassenheit, die wir gerade brauchen, die finde ich vor allen Dingen sozusagen auch in Naturerleben, in Momenten, wo ich nicht irgendwie Menschen unterhalten muss, sondern auch stille werde oder auch dann, es gibt eine sehr schöne Übung, morgens nämlich sich kurz vorzustellen, wofür stehe ich heute auf und abends kurz zu überlegen, wofür bin ich heute dankbar, was habe ich heute an Momenten erlebt und dieses Kultivieren von was tut mir gut, ist auch wichtig, weil die Verlockung, die kenne ich so gut von meinem Handy, ständig zu gucken, was gerade Schlimmes passiert. Ja? Und dann bist du kurz vorm Einschlafen und denkst, welche Katastrophe habe ich heute noch übersehen? Und das führt tatsächlich bei vielen Leuten, das ist, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Menschen, sagt, die haben News-Fatigue. Die wollen gar nicht mehr Nachrichten. Und das ist auch für unser demokratisches Grundverständnis totales Gift, wenn Leute sich abwenden und glauben, nur noch was in ihrer WhatsApp- oder Telegram-Gruppe mit ihnen geteilt wurde.
Ganz schlimm, ja.
Wenn wir uns nicht mehr auf eine gemeinsame Realität einigen. Und ich habe ja auch wirklich jetzt seit Jahren diese Pest am Hacken, dass im Netz so gefälschte Hirsche aus uns irgendwelche Medikamente vertreiben. Und ich dachte natürlich, das schreibst du eine Mail und dann wird das gelöscht. Pustekuchen, ja. Also wir kommen in eine Welt, wo wir gar nicht mehr wissen, wem wir vertrauen können, was stimmt, was ist Quatsch. Und das macht so ein permanentes Misstrauen zwischen Leuten. Und positiv, weil ich mich ja auch auf die Veranstaltung freue, ich glaube, je verrückter und digitaler diese Welt wird, desto mehr schätzen Menschen persönliche Kontakte, echte Begegnungen, jemand, dem man in die Augen gucken kann. Und Volksbanken spielen da in meinen Augen eine ganz große Rolle, weil dieser Claim hier, verdammt regional, heißt ja auch, da hatten wir uns drüber auch unterhalten auf dem Weg hierher, diese Tech Bros und eine kleine Elite von extremst reichen Menschen, die haben ja gar kein Interesse mehr, dass wir wissen, wo die physisch sind, was sie gerade noch alles irgendwie im Hinterzimmer für komische Deals machen. Aber wenn du hier mit deinem Banker deine Kinder im gleichen Fußballverein hast und du weißt, ja, am Samstag triffst du den wieder, dann ist es besser. Du hast den nicht zu bös verarscht mit irgendeiner Information, die du nicht geliefert hast oder umgekehrt. Also dieses, ich glaube tatsächlich, diese Regionalität und auch dieses Genossenschaftliche ist eigentlich ein echtes Überlebensprinzip. Und zu wissen, man plant gemeinsame Sachen, man entwickelt eine Idee, wo soll es hingehen, man guckt, wie man das finanziert kriegt und man guckt auch, ob es dann klappt oder nicht und hält auch Durststrecken miteinander aus. Das ist eigentlich das, was ich an dieser Idee, die ja schon eine ganze Weile auch aus Deutschland kommt, immer noch total modern finde.
Mhm. Ja, wir haben verdammt regional auch einfach an Versprechen gesehen, ne? Also das war, glaube ich, unser Ansatz, als wir über diese Kampagne nachgedacht haben, zu sagen, hey, das ist ein Versprechen an alle Menschen, die in dieser Region leben. Denn wie du es gerade schon angesprochen hast, ne? Also die Mitarbeiterin in der Kreditbearbeitung ist vielleicht im selben Gartenverein oder Kaninchenzüchterverein, der Kundenberater spielt im selben Fußballverein. Unsere Mitarbeiter oder unsere Kollegen, Kolleginnen, die tauchen hier überall in der Region auf, ne? Und jeder kennt jeden und das ist umso wichtiger, dass wir wirklich diese Facts eben auch rausstellen und dieses Versprechen eben den Leuten auch geben, ja.
Erlebst du denn auch dieses Gefühl, hat sich da was verändert sozusagen in der Art und Weise, wie man auch Kredite macht oder wie man miteinander auch im Bankwesen umgeht, weil ganz viel passiert ja inzwischen online, also dieser wirkliche echte Kontakt war ja vor einer Generation viel, viel häufiger. Also wie ist das für dich?
Also wir erleben da natürlich auch einen ziemlichen Wandel, ne? Und wir müssen uns da nichts vormachen. Also durch Vergleichsplattformen oder große Player, die eben Fintechs oder eben auch Unternehmen, die aus Übersee kommen, ist der Markt natürlich weitaus umkämpft. Es ist aber trotzdem immer noch so, und das zeigen ja auch gewisse Forschungen, die Leute vermissen gerade in dieser Welt, die jetzt, also das Thema KI, wenn wir da jetzt noch mit anfangen, dann können wir den Podcast wahrscheinlich noch anderthalb Stunden füllen. Aber das ist ja, die Leute, die vermissen eine gewisse Sicherheit. Also, weil wir sind ja an dem Punkt, ich weiß heute gar nicht mehr, wem kann ich was glauben. Und die Leute möchten sich gegenseitig in die Augen gucken und wir erleben schon noch den Trend oder wir erleben vielleicht den Trend dahingehend, dass es den Leuten noch wieder ein wenig wichtiger wird, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Weil, wie du schon sagst, Störgeräusche links und rechts des Weges werden immer lauter und wir leben eben in dieser aktuellen Zeit, die aktuell ziemlich unsicher ist. Und da merken wir doch schon, dass wir gerade mit einer Präsenzberatung oder zumindest mit der Nähe vor Ort, dass wir den Leuten natürlich zeigen, hey, pass mal auf, du kannst es bei uns auch genauso online machen. Aber du weißt auch immer noch, dass wenn du es gestern online gemacht hast, dann kannst du morgen auch noch eine E-Mail schreiben oder du nimmst deine Unterlagen auf dem iPad, auf dem iPhone oder du druckst sie dir aus und kommst mal eben in die Filiale. Wenn du dann noch mal eine Frage zu hast, dann können wir da an dem gewissen Punkt auch weitermachen. Das ist doch schon etwas, wo wir merken, das wird immer noch von den Leuten angenommen und auch von jüngeren Leuten. Das sieht man doch schon in den Filialen.
Welche Industrien spielen denn hier auch bei den Erneuerbaren eine Rolle? Weil die Region ist natürlich auch berühmt für Windräder, für Windkraft.
Windräder, es ist ein ganz, ganz großer Wasserstoffpark hier an der A29 geplant Richtung Sande. Wir haben ja den Energy Hub hier. Also kannst dich vielleicht auch noch daran erinnern, als der Angriffskrieg begonnen hatte, da war das Thema Energiesicherheit ein ganz, ganz großes Thema. Dann hat man sich ja erstmal dazu entschieden, diese LNG-Terminals hier in der Region zu bauen, mit der Perspektive aber, dass diese Region Dreh- und Angelpunkt ja für das Thema Wasserstoff werden wird. Da kam ja damals dann Olaf Scholz, der Robert Habeck in die Region. Also das war kurz vor Weihnachten 2022, glaube ich, noch, wenn mich das täuscht.
Das ging alles sehr, sehr schnell.
Das ging alles sehr, sehr schnell plötzlich. Und Genehmigungsverfahren, aber auch wir müssen da auch wieder sagen, also auch unsere Kunden haben da gut mitgespielt, also die Landwirte, weil Genehmigungsverfahren haben ja auch nur geklappt, dass irgendwelche Pipelines plötzlich gebaut werden konnten, dass das Landvolk hier in der Region auch mitgemacht hat. Mhm. Ne? Also und wir sind eben eine Bank, die auch viel von der Landwirtschaft hier lebt und auch geprägt sind. Also das hat da auch tatsächlich gut funktioniert, dass da die Landwirte oder das Landvolk hier auch mit wirklich am Strang gezogen hat. Also das darf man da auch nie vergessen. Und man sieht die Region ja perspektivisch schon so als Dreh- und Angelpunkt so für eine künftige Energiewende. Und man investiert ja gerade, und das sieht man eben, wenn man hier die Autobahn hoch und runter fährt, links und rechts des Weges, massiv, dass hier gerade infrastrukturell in diese Themen dann auch investiert wird.
Ja. Jetzt brauchen wir vor allen Dingen Batterien.
Soll auch kommen, angelehnt an den Wasserstoffpark. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt das Letzte, was ich gelesen habe, gibt es überhaupt übrigens auch eine Episode auf unserem Podcast. Mhm. Also wenn du mal bei der Bahnfahrt wieder ein bisschen länger warten musst. Wir haben uns mit dem Initiator dieses Projektes tatsächlich letztes Jahr im Mai unterhalten. Und der spricht da relativ ausführlich über das Projekt. Perspektivisch ist das hier in der Region auf jeden Fall alles geplant. Aber da gibt es jetzt Bürgerdialoge. Also das ganze Prozedere muss natürlich eben wieder auch gemacht werden. Mehrere Anhörungen in den Rats, in Gremien der Region, bis natürlich sowas dann auch irgendwann genehmigt wird. Also da dauert es jetzt gerade wieder ein wenig länger. Also da hat das LNG-Projekt, das ging da doch ein bisschen schneller dann.
Schön. Also ich mache solche Ausflüge gerne und jedes Mal komme ich auch wieder mit neuen Ideen zurück und ich werde auf alle Fälle in den Podcast reinhören.
Sehr
und
gerne.
Ich hoffe, alle hören auch gleich noch ein bisschen was, was ich dann live zu erzählen habe. Herzlichen Dank.
Auf jeden Fall. Wenn du magst, dann habe ich noch zum Abschluss eine ganz kleine Schnellfragerunde für dich, bevor wir dann auch gleich den Switch hier im Podcast machen und es dann den Vortrag im Nachgang gibt von heute Abend. Nordsee oder Berge?
Nordsee.
Sehr gut geantwortet. Bahn oder Auto?
Die letzte Meile war mit dem Auto sehr komfortabel. Herzlichen Dank für den Service hier.
Ich hoffe, das Eis hat geschmeckt.
Ja, wir haben tatsächlich einen kleinen Boxershop gemacht und die weiteren Strecken bin ich tatsächlich lieber mit dem Zug unterwegs, weil ich da sehr gut arbeiten kann. Und das kann ich im Auto nicht so gut.
Podcast oder Buch?
Podcasts mag ich, weil ich die sozusagen auch nebenher hören kann, wenn ich spaziere oder wenn ich Rad fahre und so. Und Bücher schreibe ich gerade eins über mentale Gesundheit und ich hoffe, dass es immer noch Leute gibt, die auch Bücher lesen, weil mir das Schreiben total viel Spaß macht und ich da auch mir vorstelle, wie das sozusagen auch eine Interaktion ist mit dem Leser. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Erfolg von den Büchern bisher ein Teil auch dadurch zu erklären, dass viele, die ein Buch schreiben, gehen ja dann auf Lesereise und dann merken sie erst, welche Passagen beim Publikum wie ankommen. Und ich habe von Anfang an ja immer auf der Bühne gestanden und daraus dann meine Bücher entwickelt. Und so gesehen habe ich erst die Reise gemacht und dann das Buch geschrieben und dadurch hat es so eine Lebendigkeit, die die Leute schätzen. Und es wird auch von Männern gelesen, mein Zeug. Also deswegen werde ich immer wieder auch, Sie sagen, diese Verbindung mit dem Publikum suchen, das ist mein Element.
Mhm. Kaffee oder Tee?
Ich starte mit Tee und dann Kaffee.
Frühaufsteher oder eher eine Nachteule?
Man würde denken, bei Bühnenmenschen, die sind alle Nachteulen. Inzwischen bin ich sehr gerne morgens auch als erster wach, weil das so die Zeit ist, wo mein Hirn ganz frisch ist und ich das genieße, dass es still ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah, jetzt kannst du was schreiben, was denken, was erledigen. Ja, also inzwischen bin ich echt ein Morgenmensch geworden.
Hm. Meerblick oder Bergpanorama? Ich meine, die Frage hatten wir gerade schon mit Nordsee oder den Bergen, aber vielleicht ja doch eher das Bergpanorama.
Ich mag auch die Berge, aber es ist im wahrsten Sinne, sind die Menschen auf den Bergen manchmal beschränkt, was so den Horizont angeht, weil sie immer nur bis zum nächsten Berg sehen. Und die Berge sind im Moment auch wirklich am Bröckeln. Also durch die Erderwärmung passiert etwas ziemlich Schreckliches, nämlich dass große Felsen anfangen, in Überhängen plötzlich auf die Dörfer zu fallen und Extremwetterereignisse dazukommen. Und unsere Sprache sagt ja, etwas ist felsenfest und wenn die Felsen nicht mehr fest sind, dann merken wir, es verändert sich was. Und da bin ich lieber einfach hier und laufe ins Wattenmeer oder schwimme mal ein paar Bahnen und mein größtes Freiheitsgefühl ist tatsächlich, auf dem Rücken zu schwimmen und in den Himmel zu gucken.
Cool. Bei den Temperaturen ist es an der Küste hier auch im Moment herrlich. Also wenn ich die Wetterkarte sehe, dann haben wir Glück, dass wir mit dem Wasser hier dann doch noch mal ein paar Grad unter den anderen Ortschaften in Deutschland stehen.
Wobei die anderen wahrscheinlich sagen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt, ja, dann ist man in den Bergen auch besser aufgehoben. Ja. Aber dafür machen wir auch die Veranstaltung, dass es so weit nicht kommt.
Ja, die Deicherhöhung läuft ja auch aktiv hier in der Region. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema immer wieder. Also es werden hier seit gefühlt 5 Jahren auch alle Deiche ordentlich angepackt und ordentlich erhöht, also am ganzen Küstenstreifen. Jetzt glaube ich, eine Frage, die schon schwer ist, weil ich glaube, man braucht vielleicht beides, Wissenschaft oder Bauchgefühl. Geht das, sich für eins zu entscheiden?
Bauchgefühl ist dann super, wenn man von was Ahnung hat. Also Bauchgefühl ist, wenn man das Hirn betrachtet, ja sowas wie KI für den Menschen, nämlich Mustererkennung. Und du kannst zum Beispiel bei den Ärzten, wenn die lange Praxiserfahrung haben oder klinische Erfahrung, dann kommt jemand durch die Tür und da sagt ein erfahrener Kollege, Kollegin, ach, hat das und das, ja. Aber das ist nicht geraten, sondern es beruht auf einer Sammlung von Erfahrungen und dann ist das Bauchgefühl verlässlich und gut, weil es praktisch auf etwas beruht. Die ganze Zeit zu glauben, ich habe gerade ein komisches Gefühl, jetzt entscheide ich mich so oder so, das ist Quatsch. Und dann hilft es zu wissen, wie man Risiken auch objektiv erfassen kann. Und Menschen haben manchmal, überschätzen sie sozusagen ihre Fähigkeit, Wahrscheinlichkeiten richtig abzuschätzen. Und das ist... Ich habe mich mal mit Professor Gerd Gigerenze, der hat sich ganz viel mit Risikowahrnehmung beschäftigt. Und das finde ich interessant, dass wir da nicht so richtig gut drin sind, sagen, aus der Wissenschaft zu verstehen, dass es eigentlich ein tolles Prinzip hat, nämlich die menschliche Fähigkeit, sich selbst zu überschätzen und immer das zu hören, was man hören will, rauszurechnen. Aber im Moment erleben wir, dass auch ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse nicht sich von alleine verbreiten. Und das ist ein Thema, deswegen beschäftige ich mich da viel mit. Wie kriegen wir wieder den Konsens hin? Beispielsweise sterben, während wir hier reden, Menschen an Masern. Ja. Und ich kann mir nur an den Kopf fassen, denke, das ist so eine wirksame Impfung. Es ist so wichtig, dass man den Impfschutz sozusagen auch als Gruppe aufrechterhält. Und es reichen inzwischen durch diese Algorithmen 10 Schwurbler, um die Welt zu vergiften mit Desinformation. Und das ist die Kraft von diesen Algorithmen. Da kann man bei Masern ziemlich genau verfolgen, wer das war. Also die Leute rund um den US-Gesundheitsminister Kennedy. Und das macht mir Sorge, dass wir eben uns nicht mehr auf eine gemeinsame, vernünftige Entscheidung zurückbesinnen können, sondern jeder meint, mit seinem Bauchgefühl recht zu haben. Und das ist deswegen ist es eine komplexe Frage, aber ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer wissen, was ich meine.
Doch, das glaube ich schon. Passt fast dazu. Optimist oder Realist?
Zum Optimismus gibt es keine Alternative.
Okay. 100 Jahre länger leben oder die aktuellen Jahre besser leben? Das wäre dann auch unsere Abschlussfrage.
Ja. Was mich an dieser Longevity-Bewegung total nervt, dass sie überhaupt nicht reflektiert, in welche Welt wir unser Leben verlängern wollen. Also da geht es nur letzten Endes um deinen egoistischen Vorteil und viel Geld, was man für unsinnige Präparate ausgeben soll. Und ich glaube, das ist jetzt eine steile These, dass das menschliche Leben endlich ist der Kern, warum Momente überhaupt wertvoll werden. Und diese Idee, man könnte sein Leben auf Teufel komm raus ewig verlängern, ist, wenn man es zu Ende denkt, gar nicht so erstrebenswert. Und ich bin im Moment in der privilegierten Situation, dass es mir gut geht. Und ich habe aber viel von Patientinnen und Patienten gelernt, die auch eine bedrohliche Erkrankung hatten, die wussten, dass sie sterben. und die wirklich gesagt haben, hier und jetzt, was gilt jetzt? Und auch ein Pionier der Windenergie, Milan, den habe ich kurz vor seinem Tod noch besucht, Milan Nitsche. Und der hat bis zuletzt irgendwie mit seinen Kollegen getwittert und wollte teilnehmen an dem, was gerade passiert. Und das war für mich so ein Beispiel. Ja? Wir haben es oft nicht in der Hand, wie lange wir leben. Und wir haben auch nichts falsch gemacht, wenn wir Krebs kriegen. Ist immer noch ein Stück Zufall, ist immer noch ein Stück einfach Scheiße. Man kann es nicht anders sagen. Und diese Idee, dass wir natürlich gucken, gibt es irgendwas, wofür ich gelebt habe, was auch über mich hinausweist, was weitergeht, was ich weitergegeben habe, was irgendwie sinnvoll war, das wünsche ich mir, dass die Leute sich das bei allem Hype um Longevity auch fragen. Kann man ein Stückchen Unsterblichkeit auch dadurch erreichen, dass man an andere denkt?
Fast ein schönes Schlusswort. Aber ich hätte noch eine Bitte. Ja. Und ich möchte dir tatsächlich nochmal ein anderes Schlusswort oder die Möglichkeit geben. Also ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch, dass wir hier die Möglichkeit hatten, vor deinem Vortrag heute Abend uns nochmal kurz auszutauschen. Mein Schlusswort wäre jetzt eigentlich an dich. Ich würde dir jetzt ein Handy in die Hand drücken und du schreibst eine WhatsApp an alle Leute hier in der Region. Oh. Was wäre dein Schlusswort?
Wir können uns nicht selber kitzeln.
Gut.
Wir brauchen andere Menschen. Und wir können jeden Tag jemanden bewegen, der mehr bewegen kann als man selbst.
Mit dem Schlusswort gebe ich mich zufrieden. Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Eckart, dass du hier bei uns im Podcast warst. Und viel Spaß beim
Brauchst
Vortrag.
Brauchst du jetzt deinen Vortrag noch? Wir senden einfach diesen Podcast.
Wir spielen dieses Video jetzt gleich einfach ab. Dankeschön. Hallo.
Hallo.
Tag zusammen. Ich komme hier für den Aufguss. Ja, fühlt sich so ein bisschen so an. Hallo.
Tag. Spaß, hallo, moin moin.
Freut mich. Moin, sagt man hier. Ja, ihr habt es gemütlich hier. Sie können alle den Oberkörper frei machen. Ich habe schon viel Elend gesehen. Aber es ist warm und ich freue mich sehr, über planetare Gesundheit zu reden. Und hier wurde ja schon die Tagesordnung sowas von durchgepeitscht, damit wir bis zum Fußballspiel fertig sind. Mein Name ist Eckart von Hirschhausen, ich bin Arzt, ich möchte Sie alle gut behandeln. Und ich bin heute zu Ihnen gekommen mit dem Wunsch, dass jeder von Ihnen einen guten Gedanken mitnimmt aus diesem schönen Abend. Und was das dann ist, das weiß ich noch nicht. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und auf dem Weg hierhin schon Eindrücke gesammelt von diesem herrlichen Ort. Vor allen Dingen musste ich mich erstmal belehren lassen, dass ich dieses wunderbare Bier immer falsch ausgesprochen habe. Ja, und es heißt auch nicht Jade Weser, sondern Jade. Jefa. Das machen die sogar in der Werbung falsch. Und man sagt natürlich Moin, wenn man hier reinkommt. Verdammt regional. Und herzlichen Dank an das ganze Organisationsteam und an Martin Schadewald, der mich hier wunderbar betreut hat und mit dem ich erstmal ein bisschen versucht habe, gegen die globale Erwärmung mit lokaler Kälte im Eissalon anzukommen. Saure Apfel sehr zu empfehlen, aber nicht irgendein Apfel, wenn dann Apfel von der Fachhochschule. Gesunde Ernährung. Man kommt hierher und man ist erstmal ein bisschen entschleunigt. Man sieht die Natur und man denkt, ja, komm, nicht so hektisch, alter Städter. Und als ich hier direkt vor der Nase dieses Foto machte, erinnerte ich mich an einen meiner Lieblingswitze. Da stehen drei Kühe auf der Weide, sagt die eine. Mu, sagt die zweite.
Mu, 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 mu. Darauf erschießt die Dritte die Zweite. Und die Erste fragt, warum? Sie wusste zu viel. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Verdammt Regional. Denn ihr wisst viel voneinander. Und man macht nicht mit jemandem krumme Geschäfte, den man am nächsten Tag wieder trifft. Und ich glaube, dass deswegen die Idee von Volksbank und von genossenschaftlichem Geld sehr modern und sehr zeitgemäß ist in einer Zeit des digitalen Wahnsinns. Und deswegen bin ich sehr gerne hierher gekommen, weil Dinge färben ab. Und man fragt sich immer, was ist Umwelteinfluss, was ist Genetik? Sieht ein Kind seinem Vater ähnlich, sagen alle, das ist genetisch. Sieht es dem Nachbarn ähnlich, sagt man Umwelteinfluss. Aber man ist der Scholle verbunden. Und wenn ich einen Prenzlauer Berg irgendwie nach Milch frage, dann muss man erstmal erklären, welche. Hier ist das klar. Da dachte ich, sprich mal mit dem Banker, weil fünfmal radeln, viermal zahlen. Ich glaube, der Typ ist abgehauen, weil er denkt, bezahlt ist es schon. Man denkt hier erstmal, wo komme ich hier hin? Ist das das Ende der Welt? Nein, es ist das Zentrum. Das ist nur eine Frage der Betrachtung. Und selbst die Ergänzungswahl zur Vertreterversammlung für die 14. Wahlperiode wird mit so einem Blick aufs Meer erträglich. Ist Anke da? Ich wollte Anke gerne kennenlernen. Hält Kurs. Wahrscheinlich war es eben Jeva Fun. Feuerwehrmänner heute hier? Wer? Wichtig. Ich bin auf dem Weg mit dem Zug hier fast nicht vorangekommen, wegen... Ja. Bis Oldenburg. Wegen Bränden. In der Böschung. Waldbrandgefahr steigt gerade mit der Trockenheit, mit der Hitze. Und wir brauchen Leute vor Ort, die wissen, was zu tun ist. Und das sind Eike, Gerrit und Jens zum Beispiel. Eine Stiftung ist wie ein Baum, dessen Schatten Generationen überdauert. Wenn man einen Baum pflanzt und nachher steht da so ein großer Baum, verstehen die wenigsten Leute, warum die Erde unter diesem Riesenbaum, der wirklich viel Masse hat, nicht weniger geworden ist, obwohl da jetzt sowas Großes gewachsen ist. Was ist das Geheimnis? Wo hat der Baum seine Masse her? Aus der Luft. Das ist Photosynthese. Jeder Grashalm, jede von diesen Blumen kann was, was wir Menschen nicht können. Das dürfen wir nicht vergessen. Die können aus was Unsichtbarem was Sichtbares machen. Die können zaubern, die können aus CO2, Sonne, Wasser, können die was Essbares bauen. Und selbst alle fossile Energie, die wir gerade viel zu schnell verballern, waren ursprünglich Pflanzen. Und wenn alle sagen, wir brauchen einen Fusionsreaktor, sage ich, den haben wir doch schon. Das ist doch die Sonne und der Wind. Und das macht diese Region eben auch für eine super prädestinierte Region für die Energietransformation. Gemeinsam für die Region. Gemeinsam für die Zukunft mit Wurzeln und Hand in Hand. Dieses Foto erinnerte mich sehr an dieses Foto, was ich mal auf Sylt gemacht habe. Das ist Sonnenenergie. Wer von Ihnen tanzt gerne? Das ist ja ein bisschen eine intime Frage. Wir machen das anders. Ich frage und ihr müsst euch nicht melden, sondern ihr könnt summen. Ihr legt einfach die Lippen aufeinander und macht Weil dann kriegt man ehrlichere Antworten. Bei melden, guck mal, oh, wer meldet sich? Nee, wir machen das mit Summen. Einmal auf drei, 100%. 1, 2, 3. Für alle, die sich jetzt länger nicht mehr mit Mathematik beschäftigt haben, 100% heißt auch du. Ja? Es ist heiß hier drin, aber ihr wolltet das so? Ich mache meinen Vortrag. 100%, 1, 2, 3. Alle Frauen. Alle Männer. Super. Wer tanzt gerne? Wie viele Frauen tanzen gerne? Wie viele Männer? Ist euch was aufgefallen? Gesund haben nicht die Männer, die neben den Frauen sitzen, die gerne tanzen wollen. Also, warum kann ich das dringend empfehlen? Weil es das Beste ist, um in Bewegung zu kommen und gegen Demenz. Ich durfte einmal Erik Kandel treffen, einer der Nobelpreisträger für die Entdeckung der Synapse. Und er wollte das Interview in einem Kunstmuseum führen, weil er ein sehr neugieriger Mensch ist. Und ich mochte das Bild nicht, ich fand es aggressiv. Er sagte, es ist wie Walzer. Und dann schnappte er sich seine Frau, pfiff Walzer und tanzte in einem Museum. Und ich stand daneben und dachte, wie cool ist das denn? Muss man erst 90 Jahre sein und Nobelpreisträger, um einfach mal Lebensfreude auszudrücken? Und ich habe versucht, in unseren Gesetzbüchern zu gucken. Ich habe herausgefunden, Tanzen in Museen ist gar nicht verboten. Manchmal müssen wir uns das nur tanzen, trauen und tanzen. Und kurz nach diesem Bild hat mich die Frau für einen jüngeren Mann stehen gelassen. Nämlich für José, das war ihr Tanzpartner, mit dem sie bei Deutschland sucht den Superstar plötzlich berühmt wurde. Und dann habe ich gedacht, Mann, warum hält das so jung? Ich habe mich ins MRT gelegt, mit meiner Frau 10 Tanzstunden gemacht und links ist vorher, rechts ist nachher. Ganz einfach gesagt, nachher ist mehr Licht an im Hirn. Und deswegen sage ich, Medizin, wenn man über Longevity redet, hat viel mit Lebensfreude, mit Sinn zu tun. Das ist keine Tablette, die du einnehmen kannst, keine Enzyme und keine Nahrungsmittelergänzung, sondern es ist ein Miteinander. Und das gibt es immer so Moden. Ja, Longevity, Langlebigkeit, dann, vor kurzem hieß es noch Anti-Aging. Anti-Aging, moderner Trend, aber eigentlich ist es dieser Wunsch uralt. Zu Jesus kam sie auch mit dem gleichen Wunsch, jünger werden. Manche Witze mache ich nur so für 10% vom Publikum, aber die haben dann richtig viel Spaß. Und es reicht, wenn ihr einmal lacht. Mehr erwartet man in dieser Region sowieso nicht an so einem Abend. Ja, jetzt plötzlich. Verdammt regional. Wenn wir uns klar machen, da hinten stehen Windräder. Und da gibt es so absurde Diskussionen darüber. Die sind ja so hässlich und die töten ja so viele Vögel. Dann hilft es, ein bisschen Kenntnis zu verbreiten. Ja, Windräder können gelegentlich einem Vogel das Leben kosten. Aber das ist völlig pupsegal gegenüber Autos, Hauskatzen und Glasscheiben. Wir brauchen da nicht drüber reden. Das ist kein Grund gegen Windenergie. Erst recht in der Kombination mit Batterien oder Wasserstoff oder was auch immer dann dazu geeignet ist, wenn Herr Söder gerade wieder keine Leitung hat zu Bayern, dass man diese Energie nicht runterregelt und vergeudet, sondern sinnvoll speichert. Und unter allen Ornithologen und NABU und BUND-Fans, der Rotmilan ist eine wichtige Art, Wattenmeer ist auch ökologisch wichtig, aber ich würde mal die steile These wagen, ein Rotmilan, der im 21. Jahrhundert ein Windrad nicht als Gefahr einschätzt, wird zu Recht von der Fortpflanzung ausgeschlossen. Das ist nicht schlimm für die Art. Der ist nicht bedroht. Punkt. Also, wir brauchen die Energiewende, denn, wie wir heute hier merken, es ist zu heiß und es wird einer der kühlsten Juni-Monate für den Rest unseres Lebens sein. Und deswegen, lasst uns darüber reden, wie kann auch diese Region dazu beitragen und einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Wenn es heißt, Windräder sind hässlich, dann erinnere ich mal kurz daran, dass Kohlegruben auch nicht so richtig schön sind. Das sind Garzweiler. Und da war ich an einem sehr, sehr heißen Tag. Und wenn man sich mal kurz überlegt, wo ist dieses ganze Zeug, was da in der Grube fehlt, wo ist es jetzt? Machen Sie mal eine Handbewegung. Genau, das ist über uns. Genau wie bei dem Baum. Der Baum holt es aus dem Space, aus der Atmosphäre, bindet es und über ein paar Millionen Jahre wird Kohle draus. Wenn wir die anzünden, ist dieser Vorgang wieder rückwärts und dann geht alles CO2 aus der Kohle in den Kohlenstoffdioxid. Und alles, was da an Tonnen fehlt, hängt jetzt über uns. Und deswegen misst man auch Treibhausgase in Tonnen. Die sind tonnenschwer. Wir sehen sie nur nicht. Würde CO2 grün sein und stinken, wir hätten das Problem längst gelöst. Was ist aber das Problem? Dass es unsichtbar ist für unsere Augen, aber nicht für die Wärmestrahlung. Die kommt durch die Schicht und nicht wieder raus. Wie beim Auto. Wenn die Scheibe zumachen, die Sonne kommt rein und nicht wieder raus. Das ist der Treibhauseffekt. Wir wissen heute, immer wieder liest man davon, wie Kinder im Auto kurz mal, nur mal schnell zum Bäcker, unterschätzen wir die Geschwindigkeit von diesem Treibhauseffekt. Innerhalb von einer Stunde können da über 50 Grad sein. Und das ist das Problem. Wir heizen gerade mit jeder weiteren Tonne CO2 die Atmosphäre auf. Das ist unsere Lebensversicherung. Und die Lösung steht da hinten, die Erneuerbaren. Und wenn wir hier auch über Geld und Kredite und gemeinsame Werte reden, müssen wir auch darüber reden, dass der Rhein, wie auch jede Lieferkette, plötzlich unterbrochen sein kann, wenn die Natur so aus dem Takt kommt. Denken Sie mal an all die Unternehmen, die entlang des Rheins sind. Denken Sie an Ihren alten Dirke-Atlas in der Schule, wo der Rhein immer so ein dicker blauer Balken war. Und ich bin natürlich immer davon ausgegangen, er wird immer so sein. Nee, ist er nicht. Und dann hat der amtierende Verkehrsminister in der Diskussion bei Maischberg gesagt, ja, dann müssen wir die Fahrrinne vertiefen. Und ich sagte, nee, dann wird es auch nicht mehr Wasser. Es fließt nur tiefer. Kannst Autos tiefer legen, aber nicht den Rhein. Physik gilt auch weiter, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat. Und das müssen wir uns klar machen. Wir zahlen heute einen verdammt hohen Preis. Obwohl wir eigentlich wissen, was wir tun müssen. Unsere Reaktion der Klimakrise gegenüber ist so ein bisschen wie nachts wach werden mit voller Blase. Einmal kurz summen. Wer hat das schon mal erlebt? 1, 2, 3? Wir alle. Du wachst auf, deine Blase ist voll und du weißt genau, was jetzt zu tun ist. Du weißt, es wird von alleine nicht besser. Aber weil wir Menschen sind, machen wir die Augen zu, wälzen uns hin und her und denken, vielleicht löst es sich von alleine. Tut es nicht. Und genau so ist es mit der Klimakrise. Wir müssen jetzt runter von den Emissionen, damit wir diese exponentielle Überhitzung stoppen. Denn es ist, sperren wir heute, nicht mehr lustig. Es gab mal einen Nobelpreis für den Professor Hasselmann, Klaus Hasselmann aus Göttingen, der genau vorgerechnet hat, wie die Menschen gemachte... Oh, danke. Ich wedel gleich hier, wenn nach dem Aufguss. Wie die menschengemachte Klimaerwärmung fortschreitet. Und während wir hier sitzen, ist gerade die London Climate Week. Und das kann man sich als Komiker nicht besser wünschen. Climate Change Event on Adapting to Extreme Heat Cancelled Due to Extreme Heat. Also eine Veranstaltung auf einer der wichtigsten Klimakonferenzen, die gerade stattfinden, über extreme Hitze, wurde abgesagt wegen extremer Hitze. Und das erinnert mich daran, wie ich vor 30 Jahren aus der Medizin in den Wissenschaftsjournalismus ging und immer dachte, du musst den Leuten nur gut genug erklären und dann werden wir vernünftiger, gesünder und alles ist schick. Pustekuchen. Research shows that showing people research doesn't work. Wer von Ihnen kennt den Film Don't Look Up? Netflix? Fragen Sie jemanden, der ein Netflix-Abo hat, lohnt sich. In dem Film kommt ein Meteorit in Richtung Erde, man hätte ein halbes Jahr Zeit, ihn zu zerstören. Und was dann passiert, verrate ich nicht. Aber es ist ein sehr guter Film. Warum erzähle ich das? Ich bin Mitglied im Club of Rome. Vor 50 Jahren, 1972, einige erinnern sich, Grenzen des Wachstums, dass es unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten gibt, ist nicht so schwer als Irrtum herauszufinden. Wenn in Ihrem Körper etwas unendlich wächst, ist das keine gute Idee. Das ist Krebs. Und deswegen müssen wir auch darüber nachdenken, was ist Geld wert und was kann man sich nicht für Geld kaufen. Wir sind nämlich auch bei Geldentscheidungen nicht so vernünftig, wie man immer glaubt. Hier ist ein IKEA-Gutschein für 50 Euro weggegangen für 64 Euro. Und ich wette, der Typ, meistens sind es Männer, der das geboten hat, denkt, boah, super, ich war der Schnellste, ich hab's. Und dann kommt man nachher, war vielleicht auch nicht die beste Kaufentscheidung. Genauso ist es mit den Kosten der Klimakrise. Die wirtschaftlichen Verluste bis 2049 wären 6-mal höher als die Kosten, die nötig wären, um jetzt die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Bei 1,5 sind wir schon. Wir merken schon, das ist nicht mehr schön. Wir denken, ach, wir passen uns an. Wir werden irgendwas erfinden. Es gibt 3 Dinge, an die können wir uns grundsätzlich nicht anpassen. Wenn unser Körper über 42 Grad hat, wenn wir eine Welt haben ohne Artenreichtum und eine Welt, wo wir nicht mehr wissen, was ist wahr und was ist gelogen. Wenn Sie sich Städte wie Paris angucken, lohnt sich mal hinzufahren. Die machen inzwischen so Sprühnebel, damit man überhaupt in der Hitze der Stadt existieren kann. Sehr angenehm. Und dieser Cartoon erinnert uns dran, links ist ein Dinosaurier, der nicht an Asteroiden geglaubt hat. Rechts ist einer, der hat dran geglaubt. Im Ergebnis macht es dann auch keinen Unterschied. Es gibt Dinge, die sind positiv gelaufen. Hier zum Beispiel, das ist das Ozonloch. Das Ozonloch geht zu. Warum? Weil wir FCKWs verboten haben. Das sind die Leute, die 1987 diese großartige Entscheidung gemacht haben. Das Montreal-Protokoll, 1987. FCKWs erinnern sich, diese Fluorgase, die so in Hairspray und überall im Kühlschrank waren. Und wir denken, oh, Verbote, das ist aber nicht gut. Und ich kenne zum Beispiel die Gründerin eines sehr, sehr erfolgreichen Geschäftsführer Outdoor-Klamotten, VD, Antje von Dewitz. Und die sagte auf einer Konferenz über Nachhaltigkeit, was sehr interessant, sie sagte nämlich, Verbote sind kreativitätsfördernd. Sie sagte, da gibt es ja viele so Ewigkeitschemikalien, so auf den Jacken, damit die wasserdicht sind. Wenn ich meinen Ingenieuren sage, probiert mal ein bisschen weniger davon zu nehmen, passiert nicht viel. Wenn ich aber sage, das Zeug ist so giftig, das kommt mir nicht mehr auf die Jacke, dann finden sie was Besseres. Genauso war das hier. Und dass wir heute nicht alle schon Hautkrebs haben, verdanken wir der Idee, die vor 40 Jahren in die Welt kam. Und warum zeige ich Ihnen das? Weil Sie keinen mehr von den Leuten kennen. Ich auch nicht. Der hier, der in der dritten Reihe hinten, da steht ein Fragezeichen, da weiß keiner mehr, wer das war. Das war noch vor den digitalen Zeiten. Und trotzdem können wir denen jeden Abend Danke sagen, weil die 40 Jahre später den Erfolg haben. Wenn man einmal sich eine Generation weiterdenkt, worauf werden Menschen in 40 Jahren auf uns heute zurückblicken und sagen, stolz, Mensch, toll, dass Sie damals 2026 die Zeichen der Zeit erkannt haben und an uns mitgedacht haben. Das ist mein Anspruch, dass wir ein bisschen über unseren kleinen Quartalshorizont hinausschauen. Was ist mit den digitalen Medien? Ich habe eine Funktion in meinem Handy, vor der habe ich echt Angst, die Nutzungsdauer. Ich will da eigentlich am Abend nicht wissen, wie viele Stunden ich damit wieder verdödet habe. Und das Thema hat für mich eine neue Dimension gekriegt, als ich merkte, Leute kriegen auf ihren Handys, auf ihren Webseiten, auf ihren Laptops ständig Werbung von mir gezeigt, die falsch ist, die gefaked ist, die sogenannten Deepfakes. Wer von Ihnen hat die Doku gesehen in der ARD? Ist in der Mediathek. Gerne. Ich zeige Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt. Ich bin gespannt, ob das mit dem Ton funktioniert.
Ist diese Lösung wirklich so einzigartig?
Sie werden erstaunt sein, dass Sie Diabetes in nur 17 Stunden loswerden können, ohne Ihr Zuhause zu verlassen.
Eckert, hast du das jemals wirklich so gesagt?
Natürlich nicht, Ingo. Das ist totaler Quatsch. Das ist gefährlicher medizinischer Unsinn. Und du hast es ja auch nie gesagt.
Richtig.
Da werden Fernsehausschnitte genommen und mit der KI, mit einer künstlichen Stimme unterlegt. Das ist Deepfake.
Hier dagegen ist nichts Deepfake, das ist das echte Studio von Tagesschau und Tagesthemen.
Du bist auch der echte Ingo Zamperoni.
Absolut, also hier in Fleisch und Blut. Und du bist der echte Eckart von Hirschhausen.
Im Internet gibt's mich jetzt nicht nur einmal, mich gibt's jetzt 2000 Mal. Ich mache angeblich Werbung für Abnehmpulver, für Schmerzmittel gegen hohen Blutdruck und neuerdings auch in Pornos für Potenzmittel. Es ist ekelhaft und gefährdet natürlich auch die Gesundheit von Menschen, die damit betrogen werden.
Raus aus dem Studio, rein ins pralle Leben. Ich nehme den Kampf auf mit der Deepfake-Mafia. Wer steckt hinter der gezielten Desinformation im Internet? In Brasilien treffe ich einen Kronzeugen.
Hast du selber Angst, dass du auf die Fresse kriegst, weil du hier auspackst?
Ich spreche mit Politikern. Warum wird geltendes Recht nicht durchgesetzt?
Weil die Europäische Kommission Angst vor den USA hat.
Ich erfahre mehr über den Online-Werbemarkt, als ich jemals wissen wollte.
Wenn wir jetzt nicht handeln, bedeutet das für die liberale Demokratie das aus.
Und ich treffe Menschen, die dem Fake Hirschhausen vertraut haben.
Ich glaube, ich hätte das nicht bestellt, wenn das irgendjemand gewesen wäre.
Das ist viel Geld für mich. Das ist sehr viel Geld für mich, ja.
Pfui Teufel, schenkt sie euch nicht, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu stehlen.
Mehr dazu dann in der ARD-Mediathek. Wie funktioniert diese Masche? Ich habe seit 30 Jahren Gesundheitsfernsehen gemacht und nie irgendeine Werbung. Und genau dieses Vertrauen, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe und auch viel Geld hätte verdienen können mit irgendeinem Quatsch, den ich in die Kamera halte, wird jetzt missbraucht. Da wird ein Foto von mir genommen und dann wird behauptet, ich würde seit 25 Jahren den Stoffwechsel bei Frauen über 40 studieren. Dann wären die jetzt 65 und in Rente. Man wird ja auch nicht sterben, wenn man mit 19 Jahren eine Creme benutzt, die einen 20 Jahre jünger macht. Aber natürlich hören die Leute sowas gerne, dass man 16 Kilo in 3 Wochen einfach so im Schlaf abnehmen kann. Und dann gibt es ja immer so Beweisfotos, wem das gelungen ist. Hier, Katharina Vogel hat das geschafft. Ich sehe jetzt besser aus als je zuvor. Zellulite ist auch weg. Nun kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt, so Fotos einfach rückwärts suchen. Ist gar nicht schwer, macht Google mit 2 Klicks. Und dann merkst du, das ist gar nicht Katharina Vogel. Die heißt Jennifer Braun, hat Medikamente bekommen, hat ihre Ernährung umgestellt und macht Sport. Und deswegen hat sie jetzt weniger Speck als vorher. Aber warum glauben wir nicht an Wunder? Vielleicht ist es doch ein Wunder, wenn Sie genau hingucken, der Jesus hat auch abgenommen. Halleluja. Die Hand ist nicht von mir. Das ist ein Ausschnitt aus Maischberger Sendung. Plötzlich kommt eine Hand rein mit einer Schachtel, alles gelogen. Dann werde ich verprügelt, weil ich ein Mittel entdeckt habe zur Reinigung der Blutgefäße. Dann werde ich erschossen auf offener Straße. Es ist nicht mehr lustig. Und ich habe gegen Meta geklagt. Meta ist die Firma, der Facebook, WhatsApp und Instagram gehört. Ich habe gewonnen und es hat sich nichts geändert. Und wenn man das erlebt, dann verlierst du den Glauben an unser Rechtssystem in Deutschland, auch in Europa, und denkst, warum lassen wir das zu, dass diese 5 Herren Multimilliardäre werden auf Kosten von unserer Demokratie, unserem Journalismus und unserem Vertrauen. Das Geschäftsmodell beruht auf Rechtsbruch und das ist bekannt, denn Meta verdient nach einem Leak 16 Milliarden, 10% ihres Umsatzes mit gefälschten Anzeigen. Das würden wir nie zulassen, dass in irgendeiner Zeitung 10% offensiv gelogen ist. Dass im Supermarkt 10% von den Sachen nicht das ist, was draufsteht. Und Elon Musk sagt unverhohlen, wenn ihr anfangt, uns Regeln zu geben, dann zerstören wir Europa. Da stehen wir gerade. Und das finde ich ziemlich gefährlich. Wir bräuchten Politiker, die uns aktiv gegen diese übergriffige Monopolstruktur verteidigen. Und das Schlimmste an diesem Foto ist, nichts davon ist KI generiert. Das ist leider komplett echt. Warum ist es auch gefährlich für jeden, egal ob sie, oh super, sehr aufmerksam, ob sie gefaked werden oder nicht? Wir verlieren das Vertrauen. Wir verlieren das Gefühl für, was stimmt und was nicht. Als, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, vor 3 Wochen gab es ja diese Artemis-Expedition und da gab es ein Foto, wo so ein Nutella-Glas durchs Weltall flog. Und ich dachte, was für ein geiler Werbe-Fake haben sie sich wirklich gut ausgedacht bei der PR-Abteilung von Ferrero. Und es war aber echt. Das heißt aber, meine erste Reaktion war, das kann nicht stimmen. Ich habe jetzt die Marke genannt, die spielt natürlich keine Rolle. Ich habe sie da unleserlich gemacht. eine Mischung aus Palmöl und Zucker, aber für alle Allergiker kann Spuren von Nüssen enthalten. Wir brauchen aber nicht Spuren von Wahrheit, wir müssen wissen, dass auch im digitalen Raum Menschenrechte gelten, auch für Frauen, die entstellt werden, die nackig gemacht werden und. Deshalb danke an die NGO HateAid. Sowas brauchen wir. Und ich frage mich auch wirklich, wo sind noch Menschen, die dem widersprechen? Und da ist interessanterweise Papst Leo eine wirklich gute Quelle. Er hat gerade über künstliche Intelligenz einen Enzyklika gemacht. Und ich habe ihn besucht für die Doku Wer erhält die Schöpfung? Und ich kurz an der Stelle, ich bin evangelisch. Die meisten hier, oder? Ja. Und für alle, die sich da nicht so auskennen mit Religion, ein paar Dinge, die sind Gott wichtig, Religion gehört nicht dazu. Da gab es so einen Martin Luther, der hat dieses Fundraising-Modell für den Petersdom in Frage gestellt vor 500 Jahren. Und die hatten aber eine gute Idee. Du konntest nämlich vorzeitig aus dem Fegefeuer entlassen werden, wenn deine Enkel für dich gebetet haben. Und das finde ich sehr modern. Sollten wir nicht so leben, dass unsere Kinder und Enkel noch halbwegs gut über uns reden? Das ist mein Ziel. Und es gibt Dinge, die kannst du nicht durch den Markt regeln. Menschen sind soziale Wesen. Sie brauchen zum Beispiel mal eine Umarmung. Wenn du versuchst, das über den Markt zu regeln, wird es nicht besser. Menschen brauchen Gefühl für ihren Körper. Inzwischen machen viele Yoga. Einmal kurz summen, wer macht Yoga? Wir sind ja hier im Wellness-Tempel der Region. 1, 2, 3. Ja, das waren wieder mehr Frauen. Männer denken, ich brauche kein Yoga, ich kriege das auch so hin. Jungs, es ist die gleiche Körperhaltung, aber nicht die gleiche Geisteshaltung. Das ist von außen nicht so zu entscheiden, aber es fühlt sich anders an, vor allem am nächsten Tag. Was sind die größten Risiken für die Wirtschaft? Und das sagt das World Economic Forum, Missinformation, extreme Wetterereignisse und Konflikte. Das heißt also, das, was man lange so ein bisschen als so eine grüne Ökospinnerei abgetan hat, ist inzwischen völlig klar, das bedroht unsere Wirtschaft. Und es ist ja die Verkettung von diesen Dingen, von Erwärmung, von dem Artenverlust. Und das geht ja auch unter Wasser. Denn das ist ein Korallenriff, wenn es lebt. Wir sind jetzt bei 1,5 Grad. Zwischen 1,5 und 2 Grad denken wir, ach, ist doch egal. Nee, das ist nicht egal. Das ist ein Korallenriff bei 2 Grad. Da ist nichts mehr, was prickelt, das ist nur noch tot. Und warum ist das wichtig? Weil 1,3 Milliarden Menschen davon abhängen, dass von dem kleinen Korallenriff die ganze Kette hoch was Essbares bei rauskommt. Wer hat mir diesen Zusammenhang klargemacht? Diese Frau. Wer ist das? Jane Goodall. Ist letztes Jahr gestorben, Schimpansenforscherin. Und sie hat mir gezeigt, wie Schimpansen sich begrüßen. Nämlich mit einer kleinen Demutsgeste, nämlich zu sagen, Dirk, ich meine es gut mit dir, ich habe keine Waffe in der Hand.
Angenehm.
Ja? Angenehm, genau. Sie dürfen auch die Krawatten ausziehen. Für mich ist das okay. Ich habe nie begriffen, warum ein Mann glaubwürdiger wirken soll, wenn er die Blutzufuhr in seinen Kopf drosselt. Aber ich weiß, in der Bank muss man das wahrscheinlich. Es ist Dresscode. Das ist, heute ist nicht der Casual Friday, heute ist noch Donnerstag. Aber gucken Sie mal nach rechts und nach links. Und wenn Sie sich das trauen und wenn das für Ihr okay des Gegenübers gesorgt ist, begrüßen Sie sich mal kurz wie Schimpansen hier im Raum. Einmal nach rechts und nach links. Mal Hallo sagen. Merken Sie, das Eis bricht hier drin. Man macht sich locker. Und darum geht's. Wir können gemeinsam Dinge schaffen, die können wir nicht alleine. Wir können uns auch nicht selber kitzeln. Ja? Probieren Sie mal, Sie können sich nicht selber kitzeln. Wir brauchen andere Menschen für die schönen Dinge im Leben. Und das Schönste, was wir haben, ist dieses eine Leben auf diesem einzigartigen Planeten. Gesundheit beginnt eben nicht mit einer Tablette oder einer Operation oder einem MRT. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken können, mit Pflanzen, die wir essen, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Wenn du einmal Nachrichten guckst, weißt du, alle fünf Dinge sind akut in Gefahr. Nichts davon wird von alleine besser und nichts davon kann ein Markt regeln, solange eine Tonne CO2 2000 Euro schadet und 75 Euro kostet. Und deswegen müssen wir die Leistungen der Natur anders in unser Denken, in unser Wirtschaftssystem integrieren. Ein Baum, ich habe ja die schönen Bäume hier gesehen auf dem Weg hierher, der wird auch nicht wertvoller, wenn ich ihn in Bretter schneide. Aber wenn ich nur nach dem Marktwert gehe, ist er dann erst ökonomisch interessant. Aber er kühlt, er atmet, er schenkt einen Sauerstoff, er filtert Staub und er hält das Wasser. Gucken Sie mal, da, wo keine Bäume mehr stehen, ist auch kein Grundwasser mehr. Wessen Job ist es eigentlich, Grundwasser zu sichern? Es gibt Dinge, die gehören uns allen. Und wenn die keinen Wert haben, dann sind sie kaputt und du kriegst es mit keiner Innovation wieder zurück. Unsere Lebensversicherung ist dieser kleine Streifen, die Atmosphäre. Ich weiß nicht, warum man zum Mars fliegen will. Da gibt es keine Atmosphäre. Der nächste Strand ist hier. Da kannst du auch hier bleiben. Was willst du auf dem Mars? Können wir nicht alle unsere Ressourcen und unsere Ingenieure und unsere Intelligenz nutzen, dass wir es hier schön haben? Ich will hier nicht weg. Ich finde es schön. Und man sieht aus dem Weltall keine menschengemachten Grenzen. Und im Moment geben wir so viel Geld für Rüstung aus und wir verteidigen Grenzen, die es vor 100 Jahren zum Teil nicht gab und die in 100 Jahren komplett egal sind, wenn wir die planetaren Grenzen nicht verteidigen. Und dafür zeige ich Ihnen das, was mich immer wieder rührt, wenn ich das sehe. Die Weltkarte ist irgendwie verzerrt. Warum ist sie verzerrt? Weil der Maßstab nicht die Größe des Landes ist, sondern da, wo was wächst, ist es groß. Das sind wir. Und so sieht es im Januar aus. Da wächst bei uns nicht viel, aber rund um den Äquator ist Wachstum. Und wenn man das über das Jahr betrachtet, verstehen wir plötzlich, hey, Mutter Erde lebt. Die hat einen Puls. Und der wichtigste Bereich, wo der größte Zuwachs ist und die höchste Artendichte ist rund um den Äquator. Das ist der Amazonas, das ist das Kongo-Becken und viele Gebiete hier in Asien. Das ist das Hüftgold von Mutter Erde. Das müssen wir beschützen. Und das habe ich verstanden, als ich mal letztes Jahr in einem 500 Jahre alten Baum stand und dachte, boah, das ist Teil des Netzes des Lebens. Wir sagen, wir brauchen mehr Innovation. Und 150 Arten gehen jeden Tag verloren. Die Innovation ist ja da. Die Natur hat uns ein paar Milliarden Jahre Vorsprung. Wo kommt Aspirin her? Ich zeige Ihnen gleich. Aber das erste signierte Buch gibt es für den Menschen, der mir dazwischen ruft, warum die Schmetterlinge sich für die Schildkröte interessieren. Das ist ja eine ganz andere Art. Die können ja jetzt keine Beziehung haben. Aber die haben eine Beziehung. Welche? Was sucht der Schmetterling? Salz? Wer hat's gesagt? Richtig. Wie heißen Sie? Hermann. Hermann, du kriegst ein Buch. Soll ich reinschreiben? Für Hermann? Du kannst dir auch jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk sichern. Ich schreibe auch Frohes Fest Gisela oder so. Nee? Pass auf, Hermann, ich schreibe für dich. Dann hast du schon ein Weihnachtsgeschenk. Dann liest es erst selber und dann verschenkst du, hat der Hirschhausen für dich geschrieben. Ja, das ist vorausschauend. Aber Hermann hat sich daran erinnert, manchmal kommen ja die Schafe und lecken an deiner Haut. Warum? Weil da Salz ist. Das weiß der Schmetterling auch. In der Träne von der Schildkröte ist Salz. Das braucht der Schmetterling. Und wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, ist das mein Lieblingsbeispiel. Die haben 250 Millionen Jahre miteinander Kreislaufwirtschaft. Ohne Müll. Und das ist unser Vorbild. Da müssen wir irgendwann hin. Denn wir sind nicht im Zentrum aller Arten. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil davon. Und das geht ja los bei dem Wort Umwelt. Ich benutze das gar nicht mehr. Umwelt klingt so, als gäbe es eine Welt um uns herum. Wir sind doch Teil dieser Welt. Sie haben auch zu Hause keine Unbewohner, oder? Und der beste Weg, diese wahnsinnig wichtige Infrastruktur von diesen tollen Gebieten zu schützen, ist zu investieren in den Schutz dieser Arten. Und das geht zum Beispiel auch über die KfW, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und das Entwicklungshilfeministerium gibt sogar die gleiche Menge Geld dazu, wenn man privat oder unternehmerisch da Geld investiert. Das finde ich eine super Idee. Fragen Sie mich, wenn Sie mehr dazu wissen wollen. Denn unser Bronchialbaum kann nur leben, wenn es genug Bäume drumherum gibt. Und man muss eine Weile hingucken, was ist Mensch, was ist Baum. Wir sind aus dem gleichen Holz. Und Artenreichtum beginnt da, wo du gar nicht mehr weißt, wie viele Arten unterwegs sind. Inzwischen werden Moore wieder vernässt. Niedersachsen hatte mal viele, viele Moore. Wir haben alle trockengelegt für die Landwirtschaft, weil wir noch nicht so richtig viel wussten darüber, dass Moore eigentlich die beste, genialste Art und Weise ist, CO2 zu speichern. Heute müssen wir die alle vernässen, sonst dünnst du das ganze CO2 da aus. Und Moore werden inzwischen vernässt für Verteidigung. Rund um Polen, rund um Baltikum. Meine Großeltern sind in Estland geboren, meine Eltern auch. Die machen das gerade. Warum? Weil Moore die beste Panzersperre sind. Du kannst da nicht durchfahren. Und kostet auch nicht so viel. Und musst du auch nicht entsorgen. Die blicken einfach ein. Und deswegen müssen wir auch Natur als Verteidigung verstehen und deswegen die Natur verteidigen. Ich gebe Ihnen noch mal ein Beispiel aus meinem engeren Bereich, nämlich aus der Medizin.
Hier versteckt sich das Rezept für über 50% unserer Arzneimittel. Artenreichtum sichert uns Wirtschaftsleistung und Gesundheit. Und die Eibe heilt Krebs.
Was ich an der Natur so sympathisch finde, sie ist innovationsfreudig, technologieoffen. Das schon seit ein paar mehr Millionen Jahren als wir Menschen. Und sie stellt uns auch keine Rechnung für ihre guten Ideen. Die Klette? Hat sich das nicht beim Klettverschluss abgeguckt? Ich glaube, es war andersrum. Positiv formuliert, Artenreichtum sichert uns Wirtschaftsleistung und Gesundheit. Apropos Gesundheit, jeder hat doch schon mal für Kopfschmerzen was eingenommen. Aspirin kommt aus der Apotheke von Bayer. Ursprünglich Acetylsalicylsäure kommt die Substanz von Salix der Weidenrinde. Hey, das ist jetzt keine Weidenrinde, weiß ich auch. Das hier ist eine Weide, sagt meine App. Ey, lass sie nicht so hängen. Du bist ein Milliardengeschäft. Und was ist mit lebensbedrohlichen Erkrankungen? Infektionen? Krebs? Ungefähr 50% der Antibiotika und Mittel gegen Krebs beruhen auf Substanzen aus der Natur. Eines der erfolgreichsten neuen Chemotherapeutika ist Paclitaxel, beruht auf den Nadeln der Eibe. Danke.
Weitere überraschende Fakten und Filme zum Thema Artenreichtum auf der Seite echteleistungsträger.de.
Sie haben hier viele Menschen, die auch in der Landwirtschaft tätig sind. Eine Schätzfrage. Was würde ein Glas Honig kosten, wenn die Biene Mindestlohn bekommt? Was schätzen Sie? Einfach dazwischen rufen. 3.000? 10 Millionen. 10 Millionen? Wer hat gesagt 200.000? Wer hat das gesagt? Die Frau, Sie heißen? Gabi. Gabi, Sie sind am nächsten dran. Kleinen Applaus für Gabi. Denn tatsächlich, wenn man alle Arbeitsstunden der Biene entlohnen würde, käme das raus. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, ist natürlich fiktiv. Aber wir können die Leistung der Natur nicht ersetzen. In der Landwirtschaft, wenn die ganzen Bodenbakterien nicht mehr da sind, dann haben wir auch nicht mehr die Bakterien in uns, die das Essen verdauen können. Und, und. Das heißt, zu verstehen, wie wir Leistung besser schützen, die wir immer, ohne sie einzupreisen, in Anspruch nehmen, das ist der Kern der Arbeit von gesunde Erde, gesunde Menschen. Und warum spreche ich so viel über Gesundheit? Weil unterschiedliche Berufsgruppen unterschiedlich viel Vertrauen in der Gesellschaft haben. Politik im roten Bereich, Versicherungsvertreter, Werbeleute, Profisportler, Journalisten, Banker, TV-Moderatoren auch. Aber ganz oben Feuerwehrleute. Deswegen habe ich da gefragt. Es gibt einen Moment, wo in Australien der Wald brannte. Sie erinnern sich, vor ein paar Jahren war es zu heiß und der Wald brannte und die Menschen mussten fliehen und ganz, ganz viele Tiere sind jämmerlich gestorben. Und dann wollte der Premierminister, Scott Morrison damals noch, so ein Kohleabbauer, wollte sich so mit dem Feuerwehrmann so pressetechnisch so toll für die Popularität die Hand geben. Der Feuerwehrmann hat ihm den Handschlag verweigert und gesagt, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und dieser Satz ging um die Welt. Und das brauchen wir. Wir brauchen die Stimme der Gesundheitsberufe, der Menschen, die wissen, dass diese Hitzewellen gerade viele, viele Menschen das Leben kosten. Das sind kleine Kinder, das sind Schwangere, die bedroht sind, das sind Menschen, die herzerkrankt sind, die Medikamente nehmen und, und. Und das ist nicht eine große Katastrophe, aber es kumuliert sich. Wir haben 2003 schon die erste große Hitzewelle gehabt, 70.000 Toten. Ist das eine Nachricht gewesen? Nee, weil die eben nicht mit einer Bombe im Stadion sterben, sondern da und da und da. Und die sterben auch nicht am Tag, wo die Hitze ist, sondern die kommen dann ins Krankenhaus, werden schwächer und kriegen viele, zwei, drei Wochen später dann die Komplikationen. Deswegen steht es auch nicht in der Statistik. Aber wir wissen es doch. Und deswegen so wichtig zu sagen, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Und das Teuerste, was wir tun können, ist nichts. Wir müssen aufhören, über die Kosten zu reden, wenn wir nicht gleichzeitig sagen, was kostet es uns weiterzumachen wie bisher. Und deswegen engagiere ich mich mit Gesunde Erde, gesunde Menschen und auch mit anderen Stiftungen für unsere Demokratie. Denn ich bin Jahrgang 67. Ich hatte ein verdammt gutes Leben die letzten 50 Jahre. Und jede Generation wünscht sich doch, dass die nächste Generation es auch gut hat. Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, das Schlimmste liegt hinter uns. Das war die Nachkriegszeit, das war das Wirtschaftswunder, das waren die Jahrzehnte, wo immer jedes Jahr ein bisschen mehr Lametta am Baum war. Und viele nicken, viele wissen, wovon ich rede. Und wir hatten Frieden, wir hatten die Amerikaner, die uns geschützt haben, wir hatten billiges Gas von Russland und wir hatten Chinesen, die unser Zeug gekauft haben. Und inzwischen haben sie geguckt, wie das funktioniert bei uns selber. Putin gibt uns kein Gas mehr und die Amerikaner schützen uns nicht mehr. Das heißt, ganz viel von unserem Wohlstand beruhte nicht nur auf unserer eigenen Genialität und Tatkraft, sondern auch auf günstigen Bedingungen, die nicht mehr zurückkommen. Und die erst recht nicht zurückkommen, wenn wir Leute wählen, die von vorgestern sind. Und deswegen möchte ich Ihnen etwas sehr Persönliches erzählen. Das ist Erik Kandel, von dem ich vorhin erzählt habe, der Nobelpreisträger. Er hat eine sehr ansteckende Lache. Aber er war als Kind in Wien geboren und musste das Land verlassen, weil er Jude war. Und ich habe ihn gefragt, wie lernt man zu denken wie ein Nobelpreisträger? Er sagte, die anderen Kinder wurden immer gefragt, was hast du heute gelernt? Und ich wurde gefragt, was hast du heute für eine Frage gestellt? Das ist der Unterschied. Und diese Neugier hat er mitgenommen nach Amerika, wurde da ein genialer Wissenschaftler. Das ist mein Gitarrenlehrer, Coco Schumann. Er hat gesagt, wer den Swing im Blut hat, marschiert nicht. Und den Nazis war Negermusik, Jazz verpönt. Aber im KZ wollten sie genau das hören. Und weil er Gitarre konnte, hat er überlebt. Und ich durfte mit ihm das letzte Interview machen. Und es war mir wichtig, das zu erwähnen. Denn die Zeitzeugen gibt es kaum mehr. Und deswegen sind alle, die Zeitzeugen erlebt haben vom Holocaust, Zweitzeugen. Und ein Großonkel von mir wurde ermordet in Leipzig, weil er unter T4 Euthanasieprogramm für lebensunwert erklärt wurde. Hatte einen Nervenzusammenbruch. Man weiß es nicht, Akten gab es nicht. Aber er ist tot. Mit 37. Das ist nicht so lange her. Und Margaret Friedländer, die ich auch noch erlebt habe, sagte einfach, ihr müsst Menschen sein. Nichts weiter. Darum geht's. Ich war gestern bei der Firma Wirt eingeladen und ich bewundere Familienunternehmer, die sich hinstellen und sagen, mein wirtschaftlicher Erfolg war möglich in einem demokratischen, offenen Land. Viele von unseren Mitarbeitern haben internationalen Hintergrund und wir brauchen junge Menschen, die gerne hier arbeiten. Und wir sollten die Menschen nicht nach ihrer Herkunft beurteilen, sondern nach ihrer Hinkunft, ob sie Lust haben, hier mit anzupacken und nach vorne zu schauen. Und noch ein Gedanke. Reinhard Wirth engagiert sich auch aus familiären Gründen sehr für Inklusion, für die Rechte von behinderten Menschen. Björn Höcke hat gesagt, behinderte Kinder verhindern, dass unsere Kinder zu Leistungsträgern der Gesellschaft werden. Ich könnte kotzen, wenn ich sowas höre. Warum? Weil Kinder mit Behinderung auch unsere Kinder sind. Und Menschen zu beurteilen nach ihrer Leistungsfähigkeit, nach lebenswert oder lebensunwert oder störend oder nicht, sollte nach 1945 sofort dazu führen, dass man so einen Menschen, der Geschichtslehrer war, nicht mehr wählen darf. Und es gibt heute dieses Gutachten, dass die AfD verboten werden kann. Und das sollten wir versuchen. Und deswegen danke, Martin. Auf dem Weg hierher hast du erzählt, wie du auch engagierst, dich und die Superschwimmerin. Wo bist du, Martin? Denn komm einmal schnell her, weil dann kannst du sagen, wo das war. Und ich fand das so eine tolle Geschichte, wo wir gerade darüber reden, dass Menschenrechte natürlich auch Bildung und Inklusion bedeuten und Demokratie. Wie kam es dazu? Wo war das?
Die Schwimmerin ist Tess Moon. Die ist mehrfache Paralympicsiegerin, hat mit 21 einen Motorradunfall in Griechenland gehabt, mit ihrem Freund zusammen. Ist da so Teilquerschnittsgelähmt, nennt sich das. Das heißt, sie kann noch quasi aufstehen, ein bisschen nur gehen, anstützen, aber mehr nicht. Und der Kontakt ist zustande gekommen über den förderfreien Behindertensport, auch zusammen mit den Lions-Clubs, die wir hier in der Region haben. Und die hat über die Deutsche Gesellschaft, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ein Programm gehabt, das sie an Schulen angeboten hat, wo sie dann über Behinderte geredet hat, über die Beeinträchtigung, aber auch, dass Behinderte ganz, ganz viel können. Und sie ist ein super Beispiel dafür. Und sie war dann gestern, weil sie diese Woche wieder hier in den Schulen ist in der Region, war am Lothar-Meyer-Gymnasium in Farel, am Marien-Gymnasium, ist morgen nochmal an der Grundschule im Harlinger Weg in Eva und macht dann mit den Kindern Sport. Also insbesondere Schwimmen natürlich, weil das ihre Passion natürlich ist. Und hat gestern dann abends bei meiner Eigen mit denen mal ein bisschen Übung gemacht und mal gezeigt, was sie kann. Entschuldigung, wenn ich das sage, ich bin ja genauso alt wie sie, Jahrgang 69, als in Amsterdam, eine alte Frau mit jungen Mädchen. Die sind alle fertig hinterher, weil die konnte was. Und das ist wirklich bei den Mädchen auch hängen geblieben. Und wir haben aber auch gelernt, deswegen hatten wir die Ronnies da, was es bedeutet, wenn so ein Stück Kante gibt und ich muss dann mit Ronny rüber, wie schwierig das alles ist. Und das haben die jungen Mädchen erfahren und das erfahren die Schüler in der Schule auch. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Und deswegen versuche ich immer wieder, dass wir so den Draht halten und sie hierher holen, weil das, glaube ich, für alle total wichtig ist.
Ja, danke. Also, verdammt regional und verdammt wichtig. Und wenn die schweigende Mehrheit nicht aufhört zu schweigen, ist sie irgendwann nicht mehr die Mehrheit. Und deswegen erzähle ich Ihnen das. Ein Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht, weil er lebt. Das ist zu verteidigen. Und wir sind nicht besonders gut im Planen, aber ich erzähle Ihnen zum Schluss noch meine Lieblingsgeschichte vom Pinguin, damit wir uns im Geiste noch einmal in die Antarktis, an den Südpol begeben und uns fragen, Mensch, was können wir von diesen Vögeln lernen? Übrigens, wenn Sie Fragen haben zu dem, was ich erzähle oder die Quellen interessiert, einfach eine Mail schreiben an anfrage@hirschhausen.com und dann kriegen Sie das alles gerne. Die Fotos, die ich Ihnen zeige, kommen von diesem genialen Mann, der 2 Winter lang in der Antarktis auf dem Bauch gewartet hat, bis solche magischen Momente waren, mit denen ich hier Sie in diesen heißen Abend entlasse. Der Pinguin begegnete mir das erste Mal auf einer Kreuzfahrtschiff. Auf einer Kreuzfahrt auf dem Schiff waren wir auf der Nordkap-Route und es war sehr wackelig und ich merkte sehr schnell, ich bin auf dem falschen Dampfer. Und endlich konnte ich an Land und ging zum Zoo und Pinguin und dachte, was für ein armes Würstchen, ein Vogel, der nicht fliegen kann. Was ist das denn für eine Fehlkonstruktion? Und dann sprang er ins Wasser und schwamm an der Scheibe vorbei und ich spürte, Herz hat er Mitleid mit mir. Weil ich kann nicht fliegen. Pinguine können fliegen, wenn sie in ihrem Element sind. Und das ist kein Photoshop, das ist wirklich so passiert. Bis die Robbe kam. Ich habe Ihnen vorhin die Fotos von den Kühen gezeigt. Wir denken immer, Kühe sind schwarz-weiß und Pinguine auch. Nee, sind sie nicht. Gucken Sie mal genau hin. Das ist orange, gelb, lila und da sind sogar Farben drin, die können wir mit dem menschlichen Auge gar nicht sehen. Die haben so eine Art UV-Lichtfarben. Und warum überleben die bei minus 40 Grad? Weil die sich nicht spalten lassen. Weil die sich nicht polarisieren am Südpol. Und ich denke, die haben ein Spatzenhirn, das sind Vögel. Und wir sind doch die überlegene Spezies. Würden wir am Südpol das hinbekommen? Wir würden sagen, oh, neben dem stehe ich nicht, der war gestern noch nicht hier. Und ich war gestern schon in der Kälte, jetzt ist mal jemand anders dran. Warum bist du denn jetzt der Bestimmer? Wir würden erfrieren. Und das sollten wir nicht. Wir sollten gucken, wie kriegen wir Zusammenhalt hin. Das heißt nicht, dass man über alle Dinge die gleiche Meinung haben muss. Aber man kann doch akzeptieren, dass wir zu was beitragen, was genau miteinander überhaupt erst möglich ist. Und Pinguine haben so viele faszinierende Dinge, deswegen habe ich dieses Buch für Hermann und für Gabi. Und ich habe so viel gelernt von Stefan, zum Beispiel, wie die sich überhaupt merken, mit wem sie zusammen sind. Weil man denkt, die sind monogam. Und mit ein bisschen Lebenserfahrung denkt man, okay, Kunststück, wenn alle gleich aussehen. Aber die erkennen sich am Tanzen. Die machen miteinander so eine Art Choreo aus, damit sie in der Kolonie wieder erkennen, ach, mit dem oder der bin ich ja zusammen. Die denken nämlich über die nächste Generation hinaus. Die wissen, sie haben nur gemeinsam die Chance, Kinder in die Welt zu setzen und zu erziehen. Erziehen kann man Kinder gar nicht, die machen einem eh alles nach. Und Stefan hatte sich am Tag vor seiner Abreise in die Antarktis verliebt und hat überlegt, wie kann ich Kontakt halten mit meiner großen Flamme. Und dann hat er etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Er hat nämlich Pinguinkacke fotografiert, die in Herzform per Zufall sich formiert hatte. Er hat ihr das geschickt. Sie sind immer noch zusammen. Irgendwie hat es funktioniert. Warum ich Ihnen das zeige, was wir tun und was wir nicht tun, hinterlässt Spuren. Und die Frage ist doch, wer möchte ich gewesen sein? Was für eine Spur kann ich in diesem Leben hinterlassen? Mit meinen Talenten, mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Netzwerk, mit meiner Region. Wozu möchte ich beitragen? Worauf können in 40 Jahren Menschen stolz sein, wenn sie auf uns heute schauen? Und ich frage jetzt, was bisschen intimes, nur antworten, wenn Sie wollen. Erwartet hier jemand Nachwuchs? Wird jemand Mama, Papa, Oma? Zum Ersten, zum Zweiten. Wer erwartet was? Da? Opa. Sehr schön. Ich habe für Sie, und da war glaube ich auch eine Oma, für Sie beide was mit. Nämlich ein so ein kleines Leibchen. Da steht drauf, zum Lachen geboren. Ich habe Ihnen viel erzählt von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Meine erste Stiftung war Humor hilft heilen mit den Clowns im Krankenhaus, mit der roten Nase. Die gibt es immer noch. Und da haben wir mal dieses Leibchen gemacht, weil jedes Kind ist ein Ja zum Leben und ein Hoffnungsträger. Wer von Ihnen hat Kinder? Einmal Hand hoch. Wer mag seine Kinder? Es gibt so diese Momente, aber grundsätzlich gibt es einen Generationenvertrag, dass wir nicht nur an uns denken, sondern weiterdenken. Und meine Generation hat so viele Ressourcen schon verballert, dass wir jetzt auch mithelfen müssen, aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen. Und das können wir. Und diese Spur ist insofern interessant, weil das ist ein Pinguin, wenn er auf den Bauch gefallen ist. Dann macht er nämlich keine Tappelschritte mehr, dann rutscht er auf den Bauch weiter und schiebt sich mit den Flügeln voran. Also, probier was aus. Scheiter, Fall auf die Schnauze, aber mach weiter. In Berlin gab es mal einen Automaten, da stand drin, zweite Münze erst nach der ersten einwerfen. Und da hat jemand daneben geschrieben, ich habe es andersrum probiert, es geht auch. Und das ist der Spirit, den wir brauchen. Das ist die Innovationskraft, die wir wiederentdecken können. Und ich schenke Ihnen beiden für Ihren Familienzuwachs diese kleinen Strampler. Mit dem Gedanken, dass jeder von Ihnen jetzt mal kurz überlegt, was hat Sie berührt, was hat Sie inspiriert, was hat Sie ermutigt, heute in dieser gemeinsamen Zeit auch über uns hinaus zu denken, enkeltauglich zu werden, enkelfähig zu handeln und zu wirtschaften. Einmal summen, ob jemand was, jeder summt jetzt, der einen guten Gedanken hat, 1, 2, 3, dann habe ich meinen Job gemacht. Und ich hoffe sehr, dass ganz viel weiter wächst an Ideen. Und Humor ist nachhaltiger, als man glaubt. Denn man denkt immer, ach, das kann mir das alles gar nicht merken, müssen sich auch nicht alles merken. Eine gute Idee, weitererzählen, umsetzen, das ist alles, was wir brauchen. Und dass Humor auch nachhaltig wirkt, das ist ein sehr kurzer Witz, aber der wirkt. Kommt ein Dalmatiner an die Supermarktkasse und die Kassiererin fragt, sammeln Sie Punkte? Der ist jetzt nicht richtig gut, aber der ist nachhaltig, der Witz. Warum? Das nächste Mal, wenn Sie an der Supermarktkasse gefragt werden, sammeln Sie Punkte, werden Sie an die Volksbank Jade Weser an den Saunaaufguss Ende Juni, an den Hirschhausen, an zum Lachen geboren und an den Dalmatiner denken. Und sie werden plötzlich innerlich lächeln und alle drumherum haben keine Ahnung warum, aber lassen sich anstecken. Herzlichen Dank.